Hey und willkommen bei Hauptsache Grooved mit Andy und
Dustin.
Guten Morgen. So, mal wieder am langen Wochenende, aber haben wir ja gar nicht alle langes Wochenende, ist mir gestern aufgefallen. Bei uns war ja gestern Feiertag in Nordrhein-Westfalen, habe ich doch gestern unserem Nils, dem Computerfachmann, geschrieben und mich quasi entschuldigt, dass ich am Feiertag störe und sagte, ich habe keinen Feiertag.
Aber der wohnt, glaube ich, auch in Nordrhein-Westfalen.
Nein.
Nicht?
Nein.
Nicht?
Nein.
Okay. Ich hätte gedacht, dass der in NRW wohnt, aber gut. Ich dachte eher, das war so dieses selbstständigen Ding. Ja, schön, Feiertag.
Ach so, nee. Aber ich, Niedersachsen, glaube ich, oder? Aber es ist, auf jeden Fall war es kein deutschlandweiter Feiertag.
Das weiß ich. Weil ich in der Practice Session auch gesagt hatte am Mittwoch, ich wünsche allen ein schönes langes Wochenende. Und aber in der Practice Session war vertreten Brandenburg und Niedersachsen.
Ja.
Und die haben beide den Feiertag nicht gehabt, auf jeden Fall. Was total super war. Ich glaube tatsächlich, dass der Nils bei dir um die Ecke wegkommt, da Niederrhein. Klar, habe ich so, aber hey, geschenkt.
Nee.
Anyway, how goes it you?
Ach gut, gestern einen kleinen Gig gespielt, war ja schönes Wetter, schön auf so einer kleinen Insel im Grünen hier an der Ruhr und ansonsten geht's gut. Wir haben jetzt ja auch quasi, also die Sommerferien hier in NRW zumindest nähern, die sich da ja schon in großen Schritten.
Ja, und, geht so, ne? Wir sind ja immer, wir sind eigentlich immer so früh bis Mitte, ne? Ich dachte gerade schon, weil ich habe hier einen Schüler aus Sachsen, da ist nächste Woche Ferienzeit schon.
Echt?
Ja.
Ja, wir waren mal, ich weiß gar nicht, vor 2 Jahren oder so, waren wir super früh. Da hast du überall noch die Nebensaisonpreise bekommen als NRWler.
Ja.
Jetzt sind wir, glaube ich, so mittendrin, aber natürlich sind die Bayern und so wieder schön später am Ende.
Ich glaube, die dürfen das immer noch aussuchen, aufgrund so einer, historische Kartoffelernte.
Da sowas.
Die Ernte gibt es wahrscheinlich seit 150 Jahren nicht mehr, aber Bayern sind immer die Letzten. Anyway.
Genau, wir eröffnen die Ferien trotzdem zusammen mit einem Gig, hat sich diese Woche ergeben.
Right? Spontan, während wir quasi miteinander gesprochen haben. Ne?
Genau.
Da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ich treffe auch bei dem Gig einen alten Bekannten. Ich weiß nicht mittlerweile auch, wer singt. Kennst du den Andreas Perk?
Nee, kenne ich nicht.
Ja, der singt auf jeden Fall an dem Tag.
Ja, ich bin hier spannend.
Ja, den habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Sehr schön.
Falls du zuhörst, Andreas, Grüße gehen raus, freue mich schon. voll cool. Ich habe hier gerade übrigens, hier gab es gerade einmal so ein Klinggeräusch, das ist natürlich kein Bier, sondern Kaffee, aber den brauche ich gerade auch. War nämlich ganz schön wild die letzten 2 Tage. So ein bisschen, ich hatte das ja letzte Woche erzählt, dass wir einen neuen Bassisten gefunden haben. Und wir haben 2 Tage hintereinander weggeprobt, weil unser Bassist von weit weg kommt. Und dann haben wir so ein bisschen eine Übernachtungsparty bei mir und sagen wir, es ist ein bisschen später geworden. Wir waren auch sehr fleißig und produktiv, aber ich sag mal, der frühe Vogel trinkt Kaffee.
Ja.
Hui. Ne? So ist das. Aber es war spannend. Wir haben auch Rhythmusgruppenprobe gemacht und auch mal ohne Gesang und so, nur mit einer Gitarre und einfach mal so wirklich auch Songs bei langsameren Geschwindigkeiten gespielt. Was total super war. Wir spielen hier von, Down With The Sickness von Disturbed. So eine Metal-Nummer. Der hat so ein Slow-Metal-Ding, 90 Beats per Minute, also mit Double Bass und so, aber mit eher langsamer Double Bass, aber man spielt es mit 2 Füßen, damit du den Lautstärkedruck kriegst. So. Und den haben wir aber so 15 BPM langsamer gespielt. Also dann spiele ich das Pattern mit einer Hand, aber es fühlt sich natürlich total weird an und ist natürlich für einen Fuß dann trotzdem, dann bist du schon so im sehr, sehr, sehr schnellen Tempo mit einem Fuß. Und das war echt spannend, das mal sozusagen so umzudenken. Aber es ist immer wieder interessant, wenn du Songs mit einer hohen Notendichte spielst, quasi sehr im Gegensatz zu dem, wo wir heute drüber sprechen wollen, wenn du die langsamer spielst, einfach wie viel du die Details hörst und wie anders sich das auch anfühlt. Das gilt hingegen natürlich auch für Songs mit geringer Notendichte. Ne? Also wenn du einfach mal sagst, 10-20% langsamer den Song spielen. Und wie sich das dann hinterher angefühlt hat, wir haben mittags die Rhythmusprobe gemacht und abends dann nochmal eine volle Probe. Und wenn du die Songs dann wieder im Originaltempo spielst, wie anders das dann wirkt irgendwie. Ne? Schon spannend. Sehr spannend. Habe ich schon länger nicht mehr so gemacht, also so intensiv. Das war toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Kann ich allen empfehlen. Allen Bands, die gerade zuhören.
Ja, das ist Sachen, die man länger, ich habe jetzt mal, weil ich es im Unterricht mit welchen gemacht hatte, ganz intensiv mit Displaced Clicks geübt. Ne? Also das Metronom, ich habe mir hier so ein Ding gebaut, einfach quasi, wo das Metronom immer wandert. Also vom Puls auf den Achtel auf Beat, auf das T, auf die vierte Sechzehntel quasi und dann auf die zweite Sechzehntel. Und dann immer vier Takte. Und dann habe ich mir so Grooves gesucht, diese quasi 3 on E, also Rapper's Delight, Another One Bites the Dust, 3 on E von Wolfpack, weil du da immer schön erstmal die Viertel hast, dann kannst du mal gucken, wie fühlt sich die Viertel quasi an gegen den Puls, wo auch immer der dann sitzt oder das Metronom. Der Puls bleibt natürlich eigentlich gleich, wenn du nicht rausfliegst.
Im Idealfall bleibt der Puls, wo er vorher war, ne?
Ja, genau. Und das ist auch sehr coole Übung und auch wieder sehr interessant. Lange nicht gemacht, aber geht dann trotzdem wieder ein Stückchen weiter als letztes Mal, wenn das so gereift ist. Und aber das ist schon Königsdisziplin dann irgendwie. Ich weiß noch, als ich da damals angefangen habe, nur so einzelne Sechzehntel-Zerlegungen, immer so ein Viertelpäckchen oder überhaupt mal eine Viertel durch sowas durchzukriegen, war immer heavy.
Ja, ja, das ist auch je nachdem, was du selber spielst, ne, also wie komplex ist gerade das Pattern, der Groove, den du spielst, und wie viel Kapazität braucht das schon und wie sicher und sauber ist das so im Mikro-Time-Bereich. Und dann ist das natürlich, es gibt ja, sag ich mal, so zwei Arten von Klickübungen. Einmal den bewegten Klick sozusagen, ne? Also den Klick auf einer anderen Zählzeit hören. Das wird je schwerer, desto schneller der Klick ist. Also ja, Das ist ja bei 100 geht das ja noch, mach das mal bei 125 so, ja. Also so die zweite Sechzehntel bei 125. Am besten noch ohne Einzähler oder so, ne? Also das ist, ich sag jetzt mal 20 BPM, auch wenn du was Einfaches spielst, ist ja dann so in dem Bereich, ist das ja gar nicht exorbitant viel schneller, aber der Schwierigkeitsgrad, wenn du den Klick so verschoben hast im 16. Bereich, boah, ist das schwer, finde ich sehr schwer. Die andere Sache, Gap-Click, also wo der Klick aussetzt, ne, das wird natürlich, je schwerer, desto langsamer das wird, weil die Lücke natürlich sukzessive immer größer wird. Ne? Also bei 100 ist das so ein Takt, Klick, ein Takt, kein Klick. Das ist eigentlich ganz cool, ja, weil auch so die Bewegung 100, 110 BPM, da bist du so, der Unterarm ist so mega angenehm. Ist es beim Bassspielen auch ein angenehmes Tempo, wenn wir so über Achtel sprechen, 100, 110? So ein, fühlt sich das gut an?
Ja.
Oder ist das eher so, eher ein paar Beats schneller oder eher ein paar Beats langsamer?
Also nee, 100 ist doch eh so dieses, gibt doch super viele Songs in diesem 100er Tempo von Superstition bis Dancing Queen, die alle irgendwie diesen Vibe haben, dass es genug Drive hat, um nicht lahm zu sein, aber eben immer noch sehr relaxed ist. So, ne?
Ja, du, beim Schlagzeugspiel merkst du das bei der Bewegung auf der Hi-Hat, so zwischen 90 und 115 ist das so dieses ganz natürlich, wenn du so einen ganz leichten Armhub hast und so ein bisschen Handgelenk in der Bewegung, also eine ganz entspannte, schöne Bewegung, dass es so in der Tempo-Range passiert hast und du musst den Drumstick dann nicht bremsen oder beschleunigen, sondern es fällt so ganz natürlich und es ist so, selbst Anfänger, die erst zwei Tage Schlagzeug spielen, wenn die von sich aus spielen, landen die immer so in der 90er bis 100er Region, wenn die ihren Arm bewegen. Einfach so automatisch, weil der Körper sagt so, ey, das ist gerade angenehm.
Ne? Ich glaube, das haben wir beim Bass nicht so, weil die Bewegungen einfach sehr klein sind. Ne? Also der Unterschied der Bewegung bei unterschiedlichen Tempi oder auch bei unterschiedlichen Dynamiken, so, also du, wenn du von weitem jemand auf die Finger guckst, dann kannst du nicht sofort sagen, spielt er gerade Piano oder Fortissimo, so, das ist halt nicht zu sehen eigentlich, weil, ne, wenn du einigermaßen trainiert bist, dann sieht das sehr ähnlich aus.
Ja. Ja, genau. Und das ist aber in unserer Sparte, weißt du so, okay, das ist die Range. Und wenn du deine Führungshand bewegst, dann landet das immer erstmal da, wenn man da nicht schon quasi dran rumgefuhrwerkt hat, sozusagen. Ne? Deswegen hat mich das mal interessiert, weil bei euch ist es ja wirklich super klein irgendwie. Ich denke jetzt mal so an Wechselschlag, sowas hier, ne? Hast du diese Art von Körperlichkeit da zumindest in sich. Anyway, komm, wollen wir direkt ins Thema rein oder so?
Eigentlich? Ja, sicher.
So, heute, ne, warum simpel nicht gleich einfach ist. Hast du ein Bild, mit dem du das gerne mal im Unterricht sagst? Also so im Sinne von, wenn sich ein Schüler oder eine Schülerin drüber ärgert, dass das, was auf dem Papier steht, ja eigentlich super simpel ist, aber die Person dann feststellt, funktioniert aber trotzdem nicht. Also das kommt ja schon zwei, dreimal pro Unterrichtstag vor, oder nicht?
Ach, ja, also dass man das Simple auf jeden Fall unterschätzt, vor allen Dingen mit, wenn es dann doch viele Wiederholungen gibt, sowas, ne? Mhm. Beziehungsweise natürlich kommt das auch oft vor, dass das dann irgendwann kommt, so, ach, das ist doch schwerer, als ich dachte, mhm. weil natürlich in dem Moment, wo etwas simpel ist, also sagen wir mal rhythmisch, du hast jetzt gerade Achtel gesagt, wenn man wirklich nur Achtel durchspielt, das ist halt nichts, wo du dich hinter verstecken kannst und auch ein, ja, auch ein noch nicht so erfahrener Musiker merkt, wenn es da wackelt. So, ne? Wenn du so die Leute hast, die jetzt schon so ein bisschen im 16-Thema sind und dann spielen die da irgendwelche 16-Rhythmen, dann ist es ganz oft, dann spielst du das halt und dann gucken die mich halt mit großen, fragenden Augen danach an, wie das denn jetzt wohl war, weil sie eigentlich selber in dem Chaos das nicht genau einschätzen können. Ja. Aber bei Achteln merkst du halt sofort, wenn irgendwas wackelt oder so. Also mhm. wenn es jetzt ganz linear ist, wenn irgendjemand With or Without You spielt, ne, wo du von vorne bis hinten vier Grundtöne im Kreis durchachtelst, ja, und da machst du zwischendurch irgendwelche Sachen, die du nicht gut steuerst oder so, dann ja. Merkt man das sehr krass.
Ja. Ich habe das auch hier so ein bisschen im Hinterkopf im Grunde genommen so gehabt. Ich dachte vor allem an Achtel-Grooves. Ja. Stichwort die Glockenkurve von wo Popularmusik oder Groove-orientierte Musik passiert. Und da ist für uns Drummer, und das wird bei euch Bassisten ja ähnlich sein, die Bandbreite, wo man diese Art von Grooves spielt, das ist ja mit Abstand die Größe zwischen 60 und, ja, bei euch sogar wahrscheinlich 190, 195 Beats per Minute, 200 Beats per Minute, wo du mit einem Wechselschlag durchgängig Achtel spielen könntest und es sicherlich auch Songbeispiele gibt, wo das mal so gemacht wird, aber ich sage jetzt mal so 60 bis 180 auf jeden Fall, ja, also bei Purple Rain oder sowas wahrscheinlich irgendwelche Achtel, manchmal vielleicht ein kleines 16-Lick. Ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel. Vielleicht sagst du gleich, um Gottes Willen, ist ganz anders, aber du weißt, was ich meine. So, und ich spiele bei Purple Rain, da spiele ich tatsächlich den 16. Groove, doofes Beispiel. Naja, wir stellen uns mal eine Ballade vor, irgendeine. Und dann ist es sehr häufig, dass du trotzdem nur Achtel auf der Hi-Hat spielst, ne? So, und dann denke ich an Oh Johnny von Jan Delay, so, der hat, glaube ich, 185 Beats per Minute. Das sind auch durchgängige Achtelnoten. Und das ist ja das dreifache Tempo. Und das ist das, was ich mit dieser Glockenkurve beschreibe. Also die meisten Popularstücke liegen ja irgendwo zwischen 60 und 180, 185. Und mit dem Achtel-Groove kannst du halt alle diese Geschwindigkeiten abdecken. Was nicht unbedingt heißt, dass du die Achtelnoten immer permanent durchgängig spielen musst. Was heißt, dass du, sagen wir mal, Rasterpunkte auf diesem Achtelraster spielst im Rahmen deines Grooves. Das müssen nicht immer alle sein, ne? Aber da passiert das so. Und mein Bild, was so dieses Grundsätzliche angeht, unabhängig jetzt von dieser Spezifikation Achtel-Groove, so das Simpel nicht immer gleich einfach ist. Und ich kann das zumindest im Moment an mir auch immer noch ganz gut so körperlich demonstrieren. Ich sag so, schau mal, 100 Meter Sprint, ne? Das versteht meine Tochter auch schon seit 2 Jahren. Ist ganz einfach, da Start, da Ende, wenn es klatscht, so schnell wie es geht. Das ist sehr simpel zu verstehen, aber in der Mache gar nicht so einfach, weil es da schon eklatante Unterschiede gibt zwischen, da zeige ich mir das auf, wie gesagt, zwischen mir und Usain Bolt. Und dazwischen ist auch noch jede Menge Platz, wo man sich sozusagen einsortieren kann. Aber jeder versteht, was ein A-B-Sprint ist, aber es ist überhaupt gar nicht so leicht zu machen, ne? Also es ist ja eigentlich nur rechter und linker Fuß abwechselnd. Und mach mal so schnell, wie es irgendwie geht, versteht ja jeder. Aber auf dem Weg dahin, das irgendwie ganz okay zu machen, bis hin zu gut und so weiter, da gibt es halt sehr viele Meilensteine, so, ne? So eins der Bilder, was ich gerne benutze.
Ja, die Frage ist ja auch, also warum simpel nicht einfach ist, da müssen wir erstmal simpel definieren. So, wenn man denkt, ach, das ist aber simpel, dann ist ja so ein bisschen, ja, das ist aber primitiv oder Anfängerlevel oder das hat ja kaum Abwechslung oder was weiß ich, ne? Und erst später entdeckt man ja dann, dass dieses Simple, also irgendwas Minimalistisches oder Reduziertes, auch oft alles andere als primitiv ist, weil ja, du siehst es ja in super vielen Musikerkarrieren und liest es auch oft, dass die Leute irgendwann sagen, naja gut, jetzt bin ich halt quasi der alte weise Mann oder die alte weise Frau und jetzt spiele ich nur noch die wichtigen Noten so, ne? Und deswegen ist es so geil jetzt, oder, ne? Also, dass man den ganzen Ballast weglässt und wir haben auch schon oft so, AC/DC ist ja auch mal so ein Beispiel, da kann man auch sagen, das ist simpel, Und manche gucken da ja auch so ein bisschen drauf hinab, aber setz diese Leute mal zusammen in eine Band und lass sie das spielen und dann guckt und hör dir an, ob das genauso klingt wie AC/DC.
Die Antwort darauf ist immer nein. Punkt. Ich möchte das natürlich auch, also er möchte das bekräftigen, was der Andreas sagt, im Sinne von, natürlich soll das keine Auf- oder Abwertung sein, sondern es ist ja eine Beschreibung eines Zustandes, der ja auch unterschiedliche Facetten haben kann. Wenn ich mir jetzt sozusagen vorstelle, dies ist ein simples Stück als Mindmap. Und ich gucke jetzt mal mit meiner Schlagzeugerbrille oder du guckst mit deiner Bassbrille drauf. Dann gibt es ja unterschiedliche Parameter, an denen du für dich in deiner Wahrnehmung festmachst, warum du denkst, dass das simpel ist. Sagen wir mal, die Form ist immer stabil, vier Takte. Das sind immer, wie bei With or Without You, ja, sind immer die gleichen vier Takte im Kreis. Da kannst du dich harmonisch so weit nicht verirren, zumal es dann ja auch noch diese Standard-Four-Chord-Kadenz ist. Also du, wenn du With or Without You gemeistert hast, kannst du ja auch noch 100 andere Pop-Songs spielen. Und wahrscheinlich ist 100 noch eine starke Untertreibung. Ja. Jetzt ist aber die Frage, beziehst du das simpel auf die Struktur, ist immer viertaktig, immer die gleichen Harmonien, ja, ist das sozusagen der simple Aspekt? Beziehst du es auf die Rhythmik, beziehst du es auf die angewandte Technik, beziehst du es einfach auf das Pulstempo? Also With or Without You ist auch schwer, wenn du das nicht, was hat der so, 110 oder so, schätze ich mal, aus dem Bauch raus. With or Without You vielleicht bei 210 ist auch nicht mehr so leicht. So. Und ich wette, es gibt Songs, die genau eine sehr gleiche Basslinie spielen bei einem hohen Tempo oder so. Oder With or Without You bei 55 BPM ist auch nicht ganz so leicht. Da wird es bestimmt auch irgendwie eine Popballade geben, die so slowly as possible ist. Ne?
Es ist ja auch oft die Kunst, Sachen simpel aussehen oder klingen zu lassen. So, ne, also das hörst du im Unterricht bestimmt auch öfter mal, dass dann so kommt, Papa, bei dir sieht das so simpel aus. So, ne? Ja. Und das hat natürlich ja was damit zu tun, auch wo ist dein Headroom, ne? Also wo ist deine Maximalgeschwindigkeit, die du bedienen könntest, und wenn du dann ein bisschen langsamer bist, dann ist es halt easy und ne, bringt dich auch nicht in die Bredouille oder rhythmisch oder irgendwas. Und letztendlich, wir haben hier auch in diversen Folgen schon mal so über die Bestandteile von Groove gesprochen, und das werden wir ja auch wieder im November tun beim Bass and Drums Weekend. Da geht's ja auch oft darum, okay, man ist eigentlich zu viel mit den beiden Hauptparametern was und wann, also welchen Ton spiele ich wann, beschäftigt und vergisst halt die anderen 8 Sachen, die da noch drin sind, und macht sich auch über die eventuell viel zu wenig Gedanken, also Artikulation, Phrasierung, Dynamik, Feel, was weiß ich, ne? Das sind alles Wies quasi. Das heißt, deswegen ist es auch eben, ich sagte vorhin, bei einem 16. Groove kann man sich da so ein bisschen hinter verstecken und man kommt selber auch nicht in die Verlegenheit, überhaupt Zeit zu haben, über all diese Wies nachzudenken. Du bist froh, wenn du die Töne schnell genug in ungefähr dieser 16. Rhythmik erstmal hinkriegst, so, und denkst, du bist fein, ne? Und es ist dann, wenn du in einer Band mit Anfängern spielst, dann rumpeln alle so ein bisschen vor sich hin und keiner merkt irgendwie groß was, ne? Aber wenn du jetzt so eine ganz simple Linie hast und da sind diese Wies nicht cool, also deine Achtel werden die ganze Zeit lauter und leiser. Du bist irgendwie hier an der Ecke mal ein bisschen vorm Puls, da bist du ein bisschen hinterm Puls und ach, und dann hört man, dass der Anschlag nicht konstant ist. Es gibt so viele Sachen. Und das heißt, da kommt dann nämlich auch die hohe Kunst ins Spiel, eigentlich simple Grooves auch gut rüberzubringen. Ich habe hier in deinen Shownotes schon diesen einen Song gelesen, wo ich immer quasi Gänsehaut kriege, wenn das Schlagzeug anfängt. Ne? Es ist halt ein, ich glaube, das dürfte ein Standardrhythmus auf dem Schlagzeug jedenfalls sein, der nicht zu komplex ist, aber nee. da sind einfach alle Vs perfekt. So, und ja. Jedes Mal, wenn ich jogge und der Song kommt, dann wundern sich wahrscheinlich die Leute, die mir entgegenkommen, warum ich grinse wie so ein Honigkuchenpferd. So, ne?
Ja. Ich hab's mit Umschalttaste groß geschrieben. So geht Achtelgroove. Die Rede ist in dem Fall von Vultures von John Mayer. Und das ist im Grunde genommen egal, ob du die Studioversion oder diese großartige Live-Version hörst, weil es ist im Grunde genommen, die Studioversion ist ja wie die Live-Version, nur dass keiner Applaus macht. Weil das ist ja sehr organisch gespielt auf dem Continuum-Album so, ne? Und du hörst irgendwie, wenn Steve Jordan aufs Crash haut, hörst du halt das Crashback noch 7 Takte ausschwingen. Also da ist nichts geeditet. Die spielen halt einfach so gut. Und der Groove, der hat so eine Schwere, so eine Relaxedheit. Und obwohl der nur so den Billie Jean Beat in etwas langsamer und mal mit so einer Zusatz-Bassdrum, ich glaube alle 2 Takte auf der 4 und spielt, du hörst sofort, und Andreas hat das gerade beschrieben, korrekterweise mit den ganzen Vs, du hörst sofort, okay, das ist Steve Jordan, das ist auf jeden Fall Vultures. Es gehörst du sofort. Du hörst das einfach sofort, wie der die Hi-Hat platziert, wie die Hi-Hat auch klingt und wie er die Hi-Hat platziert, nicht nur im Time-Bereich, sondern auch, wie er umgeht mit Dynamik in der Hi-Hat selbst und dann der internen Dynamik im Groove, also auch die Lautstärke-Abstimmung zwischen Bassdrum, Snare und Hi-Hat und wie unfassbar konstant das ist und das im Zusammenspiel dann mit Pino Palladino und auch John Mayer selber. Ich meine, die Gitarre ist jetzt auch nicht ungroovy gespielt, ne? Das gehört ja zur Wahrheit auch immer noch dazu, ne? Das ist schon, also das schwingt schon sehr, 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 sehr schön. Und ich bin da jetzt einfach mal ganz ehrlich. Also wenn Andreas und ich zum Beispiel diesen Song spielen würden, dann klingt das bestimmt auch ganz nett, aber das wird nicht so klingen, wie wenn Steve Jordan und Pino Palladino das spielen, obwohl wir die gleichen Noten spielen. Ne? Also es sind ja nur 8/8 pro 4/4-Takt. So viel ist es nicht. Das war wieder mein Fastenwecker. Gleichzeitig mit der Kaffeemaschine, die gerade ausgeht. Grüße gehen raus an Britta. Die habe ich mal darauf hingewiesen, dass man so immer ungefähr so 20 bis 25 Minuten innen hört, dass ja der Automat ausgeht.
Das fällt mir auch immer auf. Aber es wäre bei mir genauso. Aber da steht die Kaffeemaschine ja in der Küche.
Im Westflügel,
genau. Ja.
Okay, aber ja, das wäre jetzt mal so ein Tipp im Sinne von, wenn man sich mal mit der Thematik beschäftigen will. Das ist ja, wenn wir jetzt mal absehen von wie man laut und leise erzeugt bei einem Drumkit. Ich weiß nicht, was der Bass genauso macht, dass es so dermaßen groovt. Technisch gesehen ist das ein Groove, den kann jeder Anfänger in der ersten Unterrichtsstunde lernen. Vielleicht in der zweiten in dem Tempo. Aber das ist wirklich so total relaxed. Also das ist so wahrscheinlich Achtelnoten-Groove Nummer 2. Ja. Und trotzdem kann man sich ja mit Achtelnotengroove Nummer 2 so lange beschäftigen und solche Unterschiede hervorrufen, ne?
Ja, und das ist halt das, was halt viele dann falsch machen, sag ich mal. Da habe ich letztens noch wieder hier mit meinem Kollegen Scott quasi irgendwas gesehen, wo er auch mit irgendwem gewitzelt hat, so dass dann irgendwelche Leute quasi, bevor sie die Basics klar haben, dann schon auf der Suche nach der nächsten verrückten ungarisch irgendwas Bla-Tonleiter sind, anstatt erstmal mit wenigen Tönen versuchen, wirklich Musik zu machen. Ne? Und dafür sind simple Grooves halt auch erstmal Gold wert. Weil sagen wir mal, du willst jetzt, ich habe zum Beispiel in den Practice Sessions in dieser Saison immer mal so Dynamikübungen gemacht. Das heißt, deine Normallautstärke, leise, laut und dann irgendwann haben wir das mal ausgebaut in 5 Lautstärken quasi. Ganz leise, leise, normal, laut, ganz laut. Wenn ich dir direkt einen einigermaßen komplexen Rhythmus gebe, dann wird dein Bewusstsein nicht mehr in der Lage sein, spätestens bei 5 Lautstärken das richtig gut zu steuern. Das heißt, da braucht man zum Üben das simple Ding. Und auf der anderen Seite, wenn du eben irgendwann simple Sachen in einem Song spielst, dann brauchst du diese absolute Kontrolle und vor allen Dingen auch das Bewusstsein und auch die Möglichkeit, all diese Feinheiten dann durchgängig krass zu steuern, damit das eben so cool wird wie dann da in dem genannten Beispiel gerade oder sonst wo, ne? Und das ist halt auch was natürlich ein bisschen Zeit dauert und was jetzt nicht irgendwie flashy ist, ne? Das ist jetzt nichts, wo du dich morgen mit in den Musikladen deiner Wahl setzen kannst, um anzugeben. So, ne? Das ist jetzt nicht das nächste irgendwas Slap-Riff, so, ne? Und deswegen wird es oft auch nicht gemacht, aber es ist so wichtig, sich mit diesen Vs zu beschäftigen. Und da kann man natürlich super irgendwelche Achtel-Grooves erstmal für nehmen. Auf der anderen Seite hilft dir das natürlich, wie Dustin richtig gesagt hat, besteht ein Großteil unserer populären Musik aus solchen Grooves. Und das heißt, wenn du da die Wies auch steuern kannst, dann wirst du ein gern gesehener Gast in jeder Band sein.
Auf jeden Fall. Und Band, ich hatte gerade bei deinen Ausführungen habe ich noch so einen Blitzeinfall gehabt für ein schönes Hörbeispiel im Sinne von So geht Ballade. Und ich, man kann sich auch die Studioversion anhören, aber man muss eigentlich Live-Version suchen von einem Toto-Song. Der heißt, glaube ich, I Won't Hold You Back. Das ist ein sehr schönes Beispiel für Slowly as Possible. Und ich selbst habe eine Live-Version von mit Sim Phillips vor Augen und im Ohr. Und da ist es, der Song hat so ein, ich würde sagen, der hat weniger als 60. Also das ist ungefähr der Puls. Und der spielt auf dem Right-Becken-Viertel. und die ganze Band spielt halt rhythmisch so verzahnt, also so drin. Toto ist jetzt, die können das schon ganz okay. Und die haben ja auch immer ohne Klick gespielt live und so, ne? Das ist dann immer so, wo du denkst so, boah. Und dass sie so das Tempo so da halten, wo das ist, und dass das so trägt. Und dann Luke Heather spielt hinten raus so ein schönes Solo, also so melodiös, und dann klar, hinterher auch mal mit höherer Notendichte. Und damals Mike Porcaro dann am Bass, und wie die das wäre ein richtig, richtig tolles Hörbeispiel. Wir verlinken das mal in den Shownotes, ein YouTube-Video davon. Das muss man sich mal angucken. Also der Bass spielt auch manchmal wirklich nur so halbe Noten, und aber das ist so präzise und so schön und auch so von der dynamischen Steigerung, wie die das dann aufbauen bis zu dem Gitarrensolo, ist schon schon richtig toll. Da fiel mir gerade ein.
Ja, und jetzt hast du gerade gesagt, okay, wenige Noten. Das heißt, sagen wir mal, da sind Viertel und Halbe und die müssen sich treffen und auch noch in einem langsamen Tempo. Das heißt, es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, aneinander vorbeizuschusseln. Und es fällt auch dem Letzten auf, weil das eben so aufgeräumt und langsam ist, ne? Mhm. Das heißt, da wird dieser vermeintlich simple Groove auf einmal ultra schwer. Also gerade Balladen sind super oft total schwer, ja, weil du fast nichts zu spielen hast und du musst aber dann eine unfassbare Tiefe in jede Note bekommen, mhm, und wirklich all diese anderen Parameter hinkriegen, weil sonst klingt es halt am Ende einfach wirklich nur platt, so, ne? Mhm. Oder eben total anfängermäßig, so, mhm, ne? Wenn du das dann nicht gut machst.
Ich habe noch ein zweites Beispiel. Ich habe gerade so ganz viele spontane Einfälle. Could Have Lied auf dem Blood Sugar Sex Magic Album. Das wäre auf jeden Fall auch so ein Ding im Sinne von, ui, ist das langsam.
Ja, wobei ich habe jetzt erstmal die Gitarre im Ohr da am Anfang. Das ist jetzt nicht unbedingt simpel wahrscheinlich für den Durchschnitt.
Ja, okay. Ich könnte jetzt auch sagen, Under the Bridge ist auch sehr langsam. Ich glaube, das ist auf der Gitarre noch weniger simpel. Aber wenn die Drums reinkommen, merkst du so richtig nochmal so, und noch langsamer, und dann kommt hinterher so ein Gitarrensolo und da halten die das auch. Da habe ich vorletztes Jahr beim Konzert, wo ich war, bei dem zweiten, da haben die den Song live gespielt und das war so schön. Das ist halt so, wenn du, ist ähnlich wie bei dem John Mayer Trio, du hast natürlich auch viel Platz, also wenn halt wirklich nur eine Gitarre, einen Bass und ein Drumset spielen und jede Note, die dann, und wenn es dann auch so, wenn es vom Gespielten gerade auch nicht so dicht gespielt ist, sondern es ist wirklich so ein Ride-Becken und es klingt und klingt und der Bass spielt lange Töne und das dann so eine Dichte trotzdem zu erzeugen, eben, dass die Töne lang sind und dass wenn der Anschlag von der Bassdrum kommt und Bass und Bassdrum sind so eins und wenn dann der Backbeat die Snare den Bass so kurz abschneidet und der nächste Slide kommt und dass das so richtig ineinander greift, ne? Das auf dem Papier sieht das so einfach aus. Das ist halt 8 Minuten Groove Nummer 2 oder 3 wieder, ne? Also das sind so die ersten 2, 3 Grooves, die du lernst. Aber das in dem Tempo, mit dem Sound und so steady und so mit Autorität auch irgendwie zu spielen, und dann, wenn so ein Gitarrensolo kommt, merkst du, die Energie geht jetzt hoch und dass dann nicht mit Energie auch gleich plus 10 BPM auf die Uhr kommen, so, ne? Dass da quasi keine Automation festgeschrieben ist. Das ist schon ein großer Sport.
Du hast in der letzten Folge, glaube ich, nochmal dieses, wie ist das hier, nicht wissen, dann
Wissen und nicht anwenden ist eigentlich nicht wissen.
Ja, beziehungsweise du hast diese Entwicklung, dass man am Anfang ja denkt, ach, das ist ein simpler Groove, weil man diese ganzen Parameter, die da drin stecken, noch gar nicht erkennt. Und je besser du wirst und je mehr Raum du auch während du selber spielst überhaupt dafür hast, noch auf Dynamik zu hören und auf diese ganzen Wies, eigentlich je länger du dann spielst, desto schwieriger werden diese einfachen Grooves auf einmal, weil du vorher hast halt nur, wie du letztes Mal sagtest, ne, dann stehst du mit der Nase direkt vor dem Bild und siehst quasi nur diesen Mittelpunkt und denkst, ach, der ist doch, den verstehe ich, der ist relativ klar, so, ne? Und je länger du spielst, desto weiter gehst du rückwärts weg und siehst auf einmal so ein riesen Gemälde und dann gibt's links die Dynamik und rechts die Phrasierung und dann hier die, dass ich mir nicht nur Gedanken drüber mache, wo fängt eigentlich jeder Ton an auf dem Bass, sondern auch, wo hört jeder Ton auf? Ne? Wird der, wie du gerade sagst, wird der von der Snare abgeschnitten? Lass ich den wie bei Time of My Life von Dirty Dancing noch minimal immer über die Snare drüber ragen oder lasse ich den komplett einfach durchlaufen, dass es halt ein Laid-Back-Feel bekommt, wo die Rhythmik nicht so rauskommt. Da sind so viele Entscheidungen und deswegen ist am Ende des Tages sind simple Grooves halt immer alles andere als zur Schaustellen von Unprofessionalität, sondern im Gegenteil. Ne? Also wenn das gut ist, dann muss man schon einiges auf dem Kasten haben. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Songwriting. Ne? Also ich bin da sicherlich auch mit im Boot, dass ich mich über die aktuelle Musik, aktuellen Charts etc. Teilweise ja ein bisschen lustig mache oder irgendwas. Und da sind Alter, ja auch wirklich Nummern, Mann, wo man so denkt, naja, boah, ne? Aber wenn es so einfach wäre, diese Hits zu schreiben, dann würde ich es auch machen. So. Und es ist auch da am Ende nicht so einfach, weil diese auch da, ne, klar gibt's, du sagtest vorhin auch, da gibt's auch noch 1000 Songs, die du mit der Akkordfolge spielen kannst und so. Ja, klar, das sind Klischees, die kennt dann auch jeder. Aber trotzdem, sind da Firmen, die viel Geld versenken, weil ihre Songs eben nicht charten, die sie genau gemacht haben.
Da auch das, ne? Also Four Chord, könnt ihr mal aus Spaß bei YouTube oder einer anderen Plattform, Videoplattform eingeben, Four Chord Medley und dann habt ihr
Access of Awesome.
Dann habt ihr eine ganz großartige Zeit. Ja. Das sind auch Sachen, die zum Beispiel recht regelmäßig auf Reboot-Gigs passieren. So dachte ich gerade. So, das ist auf jeden Fall einer von diesen Orten, wo solche Sachen auch gelegentlich mal gelebt werden, aus einer Laune heraus. Wir haben zum Beispiel gestern festgestellt, dass man prima einen Ärzte-Song, den wir auch öfter mal mit Reboot spielen, da kann man auch ein ganz tolles... Ja, genau der. Da kann man auch ein ganz tolles Mashup machen mit The Kill von 30 Seconds to Mars. Komplett anderer Song, komplett anderes Metrum. Also weiter weg kannst du dich von diesem Country-Punk-Song quasi gar nicht entfernen, metrisch. Das war ziemlich hilarious. Ich will nochmal einmal kurz nochmal auf diese Chili Peppers Ballade zurückkommen. Ich habe da so einen Moment. Das war bei dem Live-Gig so. Ich weiß nicht, ob das bei der Studioversion so ist. Ich würde sagen, wahrscheinlich nein, weil die halt einen super hohen Jam-Charakter haben und jeden Tag anders spielen. Die haben im Refrain, spielt der Flea sehr lange Noten und das Fill in die zweite Strophe rein ist, auf der Zählzeit 4, also da, wo die Snare kommt, der laute Backbeat und nochmal, das Tempo ist wirklich so. Und dann spielt sich, schätze meine Refrain wird ein Achttakter sein. Und im Achttakt auf der 4, Flea spielt die ganze Zeit lange Noten, also Viertel, manchmal halbe. Und nur diese eine 4, die stoppt der. Und der Chat spielt auf der 4 und auch keine Hi-Hat. Die machen halt quasi auf der 4 Stopp, atmen kurz und machen dann so eine ganz späte 1 in die Strophe rein. Das ist, da war kein Tom, kein Öffner, kein nix. Es war einfach nur so ein Bap. Dann spielt der Viertel auf der Hi-Hat und es trägt so. Und das ist echt irre. Und das ist so, das ist ein Fill, obwohl da gar nichts gespielt wird. So, ne? Aber die Funktion des Fills, des Übergangs ist da. Und weil sie vorher ganz viel so mit Tonlänge gespielt haben, und dann ist der einmal kurz und dann schwingt es wieder weiter. Das ist echt zauberhaft. Und sowas dann, vor allem in so einem langsamen Tempo so zu spielen, ist echt, echt, echt schwer. So.
Ja. Also Kontrast ist ja auch ein Wie, egal auf welcher Ebene, Dynamik, jo. Notenlänge, irgendwas, ne? Und genau. das kommt da halt sehr schön zum Tragen.
Anderes Beispiel noch, Stichwort, ne, Notendichte. Ich weiß nicht, wann das am Bass losgeht mit Offbeat spielen. Also so, ne, dass man so immer die Uns betont. Ja? Da gibt's auch so ein ganz angenehmes Tempo, so zwischen 80 und 100. Und dann gibt's ja so Ska-Geschwindigkeiten, wo es ja auch immer noch der gleiche Groove ist, so, ja, also so, dass du halt einen Schwerpunkt auf der Unt hast. Aber bei einem höheren Tempo ist das gar nicht so angenehm zu spielen. Also ich sag mal so zwischen, ich glaube, das wird so ab 140 fängt es an, ein bisschen unbequem zu werden, je nachdem, was du spielst. Ich weiß nicht, wie das fühlt sich das für dich auch unangenehm an, wenn du so zum Beispiel so 160 Beats per Minute so ein Achtelding hast und das ist so Ska-mäßig und du musst immer sehr stark die Uns betonen oder vielleicht auch nur die Uns spielen. Da kommt halt irgendwann so ein Moment, wo du denkst, boah, das ist, also es ist ja schon immer noch bumm, klatsch, bumm, klatsch, aber die Betonung sozusagen dazwischen zu legen in dem hohen Tempo ist einfach körperlich sehr unangenehm, wenn man das nicht jeden Tag macht.
Ja, also da schön in der Mitte zu bleiben, da kommt so ein bisschen dann das rein, was ich vorhin am Anfang der Folge, wo ich gesagt habe, ich übe wieder mit den Displaced Klicks quasi, ne?
Ja.
Und für mich ist am schwersten, also man könnte ja denken, die beiden Offbeat 16, also zweite, vierte, 16 sind gleich schwer, aber ich finde die zweite definitiv viel schwerer, genau, du auch, sehr gut. Da ist halt ab einer gewissen Geschwindigkeit sind ja die erste 16, also der Puls, den wir fühlen, und dann die zweite 16, die man hört, die sind so eng nebeneinander. Das heißt, wenn du mal einmal kurz wackelst, dann kommst du quasi ins Gravitationsfeld des Pulses quasi und die Sonne zieht dich an und du bist verglüht. So, ja, ne? Zack. Also wie so ein Magnet, so schnapp und Mist, ich bin vom Puls gerutscht. Ne?
Ja, ja.
Und dann hast du alles eine 16 verschoben. Und das wird natürlich ab einer gewissen Geschwindigkeit auch bei so Achtel-Offbeat-Dingern, dass du, wenn du da merkst, jetzt wackel ich gerade hier einmal, so, dass man dann aufpassen muss.
Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also das ist ja am Ende des Tages, ob ich jetzt 160 BPM Achtel oder 80 BPM 16 spiele, ist ja am Ende des Tages, ne? Von der Hörfrequenz ist das ja erstmal das gleiche tempomäßige Event. Und dann ist ja nur die Frage, in welchem, also im Verhältnis zum Puls und Backbeat, ne? Hast du dann halt öfter einen Backbeat pro Takt so, ne? Also ist es eher ein Halftime-Feel oder ist es eher ein Uptempo-Feel? Aber das dazwischen hören und wahrnehmen ist natürlich zeitlich betrachtet schon das gleiche Event. So,
ne? Ja, und es gibt ja auch in der Musikerentwicklung oft so ein bisschen das Ding, dass du, wenn du jung bist und so und dein Instrument dann einigermaßen gut beherrscht, dann guckst du dir diese ganzen Sporttypen an, die so dieses höher, schneller, weiter auf dem Instrument hinkriegen.
Echt?
Dann erzählen dir, ich weiß nicht, dann hast du Leute, die sind eine Generation weiter und die wollen dir alle erzählen, wie krass die Beatles-Sachen sind oder so. Mhm. Aber da bist du in dem Moment noch nicht weit genug für. So, weißt du, dass diese, also wenn dir dann jemand sagt, aber Paul McCartney war auch ein super Bassist, da kommt halt so, ja, weiß ich nicht, ne? Und so, wo slappt der denn mal was Schnelles? So, bitte, ne? Mhm. Und das heißt, auch wieder die Genialität und auch die Komplexität von simpel zu erkennen, braucht auch wieder eben eine ganze Zeit. Ne? Das hast du auch oft wirklich, habe ich selber, glaube ich, auch gehabt, dass du dann irgendwo irgendwann so eine Phase hast, wo du dir die ganzen Typen anguckst, die halt relativ flashy spielen. Und irgendwann merkst du dann aber auch dann kommt diese John Mayer Trio Platte und du merkst auf einmal diesen Zauber, also die spielen ja auch nicht in jedem Song irgendwie einfach, ne, also Who Do You Think I Was ist zum Beispiel, da spielt der Pino auch in relativ straighten Rock Groove da so die ganze Zeit durch, aber es ist halt auch fast kein Takt wie der andere, das ist immer mal eine 16 hier links mehr und da eine weniger und dies und das, ne. Aber das ist zum Beispiel auch noch was, gerade warum simpel nicht immer einfach ist, dass ich Schülern oft, wenn die mit Sachen von ihrer Band ankommen, dass ich dann sag, so deine Basslinie wiederholt sich zu wenig. Also du machst zu viel Variation und zu viel Fill. Da fehlt so dieses Ding, dass du den Zuhörer auch immer wieder abholst und dann was Kleines, Variantenmäßiges machst. Auch da muss man ja so ein bisschen reinwachsen, dass man dann auch Filz irgendwann nicht mehr nur zum Selbstzweck macht, sondern okay, jetzt hier, da leite ich den Akkordwechsel ein und hier nach zwei Takten mal eine kleine Variation, nach vier Takten eine große Variation, nach acht Takten das ganz große Ding, was in den nächsten Teil leitet, dass das halt gewisse Strukturen hat, die man natürlich auch wieder so kenne, die Regeln, um sie zu brechen, also du kannst auch wieder irgendwann was ganz anderes machen, aber oft ist es so, dass dann halt ich sag mal Anfänger dazu neigen oder sagen wir mal weniger erfahrene Leute, auch mit weniger Banderfahrung vielleicht, die dann technisch vielleicht schon ganz fit sind, aber die dudeln dann zu viele verschiedene Ideen in ein Ding rein. Und da ist zum Beispiel simpel spielen Also sich mehr erstmal auf eine Hauptidee zu einigen pro Teil des Songs oder so und das dann schlau zu variieren. Das klingt für den Zuhörer wahrscheinlich am Ende simpler, ist aber eigentlich schwerer als halt immer irgendwas zu spielen, so was dir gerade unter den Fingern liegt.
Ich hab dir ganz angeregt zugehört und mein Hirn hat einen lustigen neuen Vergleich zusammengestellt. Man hat ja vielleicht manchmal dann mit einem Schüler oder einer Schülerin auch so eine Art Unterhaltung, so im Sinne von, wenn die Person dann schon ein bisschen weiter ist und so technisch koordinativ weniger eingeschränkt und schon freier aufspielen kann und das auch will. Und dann sagst du, ja, aber schau mal an der Stelle, ne, warum spielst du das da jetzt? Weil das hat keine Funktion und das macht das eher unruhig und ich habe so den Gefühl, dass das, ne, da ist kein roter Faden. Und jetzt habe ich gerade so meine Tochter gesehen, so ein Diskussionsding, und meine Tochter sagt, ja, und Dave Matthews Band? Weißt du, so, das hat mein Kopf gerade gemacht. Das wäre jetzt so mein konsequentes Ja-Aber-Beispiel, weil da würde ich sagen, alle Instrumentalisten, also das schließt ja alle da ein, inklusive Dave Matthews hier selbst, also alle Leute, die da irgendwie spielen in der Band, das sind ja schon irgendwie auch Popsongs, die oft ja auch mal so viertaktige Form haben, ja, und das sind ja schon irgendwie Strukturen, also man erkennt ja schon die Stücke, ne? Also ich meine jetzt nicht Free Jazz oder so, aber ich finde, und das ist für mich wirklich deswegen, also der Grund, warum ich so häufig auf diese Band hier zurückkomme im Podcast ist, ich glaube, Andreas und ich sind sehr ähnlich, was unseren weniger ist mehr Kompass angeht, sind wir nicht ganz unähnlich strukturiert, was so das Musizieren angeht. Und trotzdem finde ich so, also bei dieser Band so, das ist so eine von den ganz wenigen Bands, wo alle so viel spielen. Und ich glaube, das ist auch nicht an den, also das ist jetzt nicht übertrieben. Ich sage, die spielen alle viel. Also da gibt's keinen, der wenig Noten spielt, so, ja. Und trotzdem funktioniert das musikalisch irgendwie. Also so, ich habe jetzt nie den Eindruck, bei einem der Konzerte, die ich, ich habe die jetzt 4 oder 5 Mal live gesehen insgesamt und ganz viele Live-Platten von denen gehört. Und ich hatte so nie den Eindruck so, ah, okay, jetzt will er aber zeigen, dass er der Beste ist oder so. Weil halt aber immer daraus so, also wenn das dann passiert, dann werden diese Steilvorlagen halt von den anderen Mitmusikern direkt mitverwandelt, so, ne? Und dann ist es immer so, oh Gott, jetzt hat der was angestoßen und die nehmen den Ball direkt mit auf, so, ne? Also da wird, vielleicht hast du es auch anders wahrgenommen, dass du, Gott, was macht der Bastard da, ey, was, das darf man nicht.
Nee, aber da können wir auch wieder auf unser hier Wahlschuss-Beispiel von vorhin mit Pino und Steve Jordan zurückkommen, ja. Die, ja, also die, das ist jetzt natürlich eine ganz andere Art von Variation irgendwie, aber ne, die, also das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Genau. Und ich glaube, bis man auf dem Niveau wie die Dave Matthews Band das macht,
ja, klar.
Die, also sagen wir mal so, bei dem, das ist dann eben der Unterschied zwischen wie gut bist du und auch wie viel Erfahrung hast du auf deinem Instrument, dass sich eben stetiger Wandel und Variation nicht einfach nur nach Gedudel anhört, sondern dass du damit halt auch eine Story erzählst. Und das liegt, glaube ich, da auch daran, dass, sagen wir mal so, dann mache ich mit Schülern im Unterricht irgendeine Tonleiter oder irgendeine Pentatonik und sag, und guck mal, an der Stelle kannst du immer einen Fill damit machen. So, dann die nächste Zeit wird damit verbracht, jetzt permanent, die haben dann dieses Bild vor Augen visuell, klar, und laufen jetzt vorwärts, rückwärts, kreuz und quer und vergessen aber natürlich darüber, dass sie mit dem Parameter beschäftigt sind, völlig natürlicherweise all diese anderen Parameter.
Ja, klar.
Wenn da jetzt währenddessen das halt trotzdem bei der Dave Matthews Band bei allen Musikern ist, das dann trotzdem immer noch nur einer von 10 Parametern und auch alle anderen werden bedient quasi bei jeder einzelnen Note. Und in da Echtzeit. Liegen halt dann, ja genau, da liegen halt einfach Welten dazwischen vom Können, so, ne?
Ja, ja, klar.
Und
ich wollte das jetzt nur, sorry, wenn ich unterbreche, ich wollte das jetzt nur einmal den anderen Pol aufmachen und nochmal so zeigen, hey, das ist trotzdem schon möglich und auch wenn ich jemand bin, der selber immer hinter der weniger ist mehr meistens Aussage total dahinter steht und das auch in vielerlei Hinsicht lebt, muss ich trotzdem immer für mich auch so diese Ja-Aber-Tür auch aufmachen und sagen, aber es gibt schon auch Bands, wo das kann schon trotzdem musikalisch total schön sein, aber das muss natürlich, das muss dann auf Augenhöhe passieren und ich glaube, das ist einfach, ich sag jetzt mal, wenn man diesen großen Schirm aufmacht, es gibt nicht so viele Bands, wo alle Instrumentalisten auf so einem lächerlich krassen Niveau spielen, gleichzeitig in einer Band. Also das hast du natürlich im Fusion-Bereich ganz, ganz viel. Da ist das so. Aber wenn du noch einen Popularmusik-Einschlag so mit reinnimmst, also keine Ahnung, ich kenne keine andere Band jetzt, die so spielt. Und deswegen ist das immer das Beispiel, was ich so heranziehe, weil der Grad an Improvisation in all möglichen Parametern einfach so hoch ist und es ist trotzdem irgendwie Popmusik gelabelt so, ne? Das ist so für mich so die große Ausnahme. Aber klar, so wie du es gerade beschrieben hast, kenne ich im Unterricht auch. Ich habe immer das Bild habe ich von Benny Grape übernommen. Stichwort Phil spielen. Wir Drummer üben immer so alles. Neue Hand- und Fußkombination, Rudiments, Blush da hier, 4 oben, 2 unten da, Flamfels, so, ja. Und dann kommt irgendwann, also stell dir vor, so eine Schubkarre, da packst du das alles rein, den heißen Shit, so. Da kommt alles drauf auf die Schubkarre. Alle Licks sind geparkt, alle Licks sind geübt. Und dann kommt die erste Lücke in der Musik und du nimmst die Schubkarre, die voll beladen ist mit allem und du kippst die komplette Schubkarre in diese Lücke rein, ja. Und rollst nochmal mit diesem quietschenden Rad dieser Schubkarre nochmal drüber, so, ja. Also, da wird dann das Wort Fill-in, also ein- oder auffüllen, übersetzt, glaube ich, zu Deutsch, wird wortwörtlichst genommen und denkst, hey, also Einschlag auf dem Standort hätte es auch total getan und wäre musikalisch die sinnvollere Information gewesen oder einfach eine Pause zu machen und ein kleinen Pickup zu spielen. Weißt du, was ich meine? So dieses,
ja.
Oh, gleich kommt die Stelle, jetzt. Oh, und rein da so, ne? Und manchmal kann das natürlich auch genau die richtige Entscheidung sein. Es gibt ja schon Situationen, die auch nach einer höheren Notendichte, nach einem größeren Umbruch sozusagen verlangen. Aber es ist halt, wenn man so so auf diesem, also irgendwo so zwischen im Grunde genommen in der dritten Stufe der bewussten Kompetenz angelangt ist in so einem gewissen Bereich, dann ist das häufig der Fall, dass man eher so zum Overplaying neigt, ne? Und ich denke, das ist bei allen Instrumenten gleich. Also ich glaube, da gibt es also ich kenne jetzt keinen Gitarrenkollegen, vor dem ich das nicht attestieren würde, dass der mal in der Phase gewesen ist und Basskollegen auch nicht.
Oder? Ja, ich glaube, am Ende geht es um Bewusstsein und bewusste Entscheidungen, ob jetzt das für gerade, also wie du schon gerade beschrieben hast, es ist situativ natürlich, ich habe gerade so quasi gesagt, so es ist einfach, was dahin zu dudeln, bleib mal bei einer Idee. Jetzt haben wir aber vorhin ja auch gesagt, okay, eine Idee die ganze Zeit im Kreis spielen ist ja auch total schwer, weil du eben die ganzen Wies beachten musst, damit es halt gut zum Tragen kommt. Und wir haben ja auch schon mal irgendwann drüber gesprochen, was macht eigentlich die richtig krassen Musiker aus? Und da haben wir auch so ein bisschen drüber gesprochen. Also sie könnten, wenn sie wollten, aber sie machen es nicht die ganze Zeit. So, ne?
Das ist die Zauberkraft.
Genau, das ist die Zauberkraft. Und die hat halt mit bewussten Entscheidungen zu tun. Dass du dich, also auch bei der Dave Matthews Band spielen die nicht die ganze Zeit so, ich kann das, also spiele ich das jetzt, sondern die treffen trotzdem alle unfassbar viele Mikroentscheidungen zu jeder Sekunde und haben einfach alle auch riesige Ohren. Das heißt, die hören sich permanent genial gegenseitig zu und trainieren das im Prinzip ja auch bei jedem Konzert, weil da ändert sich ja permanent komplett die Setlist. Ein Song ist an einem Abend völlig anders als am nächsten Abend und so. Das heißt, in musikalischer Hinsicht machen die ja jeden Tag da Höchstleistungssport. So, ne?
Ja, das ist
und
so.
Sind natürlich auch dementsprechend durchtrainiert. Und da gibt's ja auch minimalistische Stellen oder so. Ne?
Ja, natürlich, klar.
Oder wo jemand mal beschließt, jetzt der Sachser oder so, jetzt steige ich mal komplett kurz aus. Aber wenn ich dann wieder reinkomme, so, ne, dann bin ich das Sahnehäubchen. So, ne?
Frei nach Gandalf, ein Zauberer kommt nie zu früh oder zu spät, der trifft genau dann ein, weil er es beabsichtigt.
Genau. Ja, genau. dass, ja, also wie gesagt, dass dieses weniger ist immer besser oder mehr ist immer besser oder so, genau wie du es gerade beschrieben hast. Ich sag das auch so oft im Unterricht, pass auf, ich habe dir das jetzt hier so erklärt. Das ist das, wie es ungefähr meistens funktioniert. Und klar kannst du jetzt nach Hause gehen und mir mit 10 YouTube-Beispielen beweisen, dass ich totalen Bullshit rede, ja, weil die es da genau andersrum machen. Ne?
Klar.
Genau, aber trotzdem von der Idee her, ja, ist das was, also ich glaube, dass letztendlich das, was da auch bei diesem, variiere ich da jetzt die ganze Zeit oder spiele ich es ohne also ohne Variationen, komplett ohne Variationen, oder mache ich alle 2 und 4 Takte irgendwas Kleines, solange das ganz bewusste Entscheidungen sind. Und du mir genau sagen kannst, warum. Ich habe das zum Beispiel auf dem Bass auch oft mit Fingersätzen. Du hast ja die Töne mehrfach auf deinem Griffbrett. Und wenn ich jetzt Noten und Tabulatur schreibe, dann habe ich ja immer erstmal eine Variante, die da auf dem Papier ist. Und ich versuche aber quasi immer alle Schüler, Schülerinnen zu ermutigen, auch ruhig mal andere Varianten auszuprobieren. Guck mal, wie ist das Griffbild links rum? Du könntest das auch auf einer Seite den Hals hochspielen, dann kannst du sliden. Was weiß ich, es gibt immer tausend Geschichten. Wichtig ist, also manchmal kommt dann jemand und sagt, du, aus den und den Gründen würde ich das lieber da greifen, dann bin ich immer total glücklich und sage, ja super, du hast eine Begründung und du hast also jetzt eine bewusste Entscheidung getroffen, warum du das da spielst. Weil das Schlimmste, ja, ist immer, dass man den Ton da spielt, wo man ihn als ersten gefunden hat und dann nie wieder drüber nachdenkt. Und so entstehen, ja, dann auch diese bekloppten Tabulaturen, die man im Internet findet, wo alles völlig unspielbar ist und auch gar keinen Sinn macht, ganz oft. Ne? Das heißt, also bewusste Entscheidungen sind für mich bei all diesen Sachen jetzt auch, gerade wenn es simpel sein soll, was sind denn die Noten? Welche kann ich denn da weglassen? So, ne? Und es hat ja auch, du bist ja mit deinem Instrument nicht alleine, wenn wir jetzt mal eine Basslinie wie Papa Was the Rolling Stone nehmen, irgendwie Bödum.
Yeah.
Bödum, bum, bum. So, und das macht er jetzt den ganzen Song. Und die Legende sagt ja, dass James Jamerson an der Stelle aufgestanden ist und gegangen ist. Und dann hat es halt jemand anders gespielt, weil er keine Lust hatte auf so viel Wiederholung. Das war nicht sein Style. Aber trotzdem, jetzt könnte man sagen, ist ein total simples Stück, aber jetzt passiert ja in den Streichern, im Schlagzeug, im was weiß ich, die kommen rein, die kommen raus, die machen was mit Dynamik, dies und das, ne? Und auch diese Basslinie hier alleine lebt ja so ein bisschen von dem Pausen sind auch Musik-Ding, dass da so eine Spannung drin ist durch die Lücken und was weiß ich, ne? Also man ist ja mit seinem Instrument auch nicht alleine. Bei With or Without You ist ja auch Dynamik drin über alle anderen. Nur eben nicht über den Bass.
Nee, das stimmt. Der Bass ist sehr, sehr konstant. Aber das ist ja auch immer, ne, es können ja nicht auch alle immer quasi den Kontrast hochhalten, weil dann ist es ja, dann steigt für mich ab einem gewissen Punkt immer so das, was ich sage, hier überwiegt der Geräuschanteil unter Umständen. Ne? Und das geht jetzt, also es gibt ja auch in unterschiedlichen Styles. Also ich kann, ich habe das schon oft in Jazz und Fusion gehört und das gibt's natürlich im Metal ganz genauso. Ich muss die ganze Zeit an so eine lustige Instagram-Story denken, die ich gestern gelesen habe hier in der Pause von der Probe. Hat irgendwie, keine Ahnung, irgendein Musiker hat eine Story gepostet. Josh Fries hat das geteilt, so mit check agreed im Sinne von the most, also das meist beeindruckende Ding, was Slipknot jemals geschafft haben, war, dass sie sich mit 9 Personen auf einen gemeinsamen Probetermin einigen konnten. Und jeder, der mal versucht hat, Probentermin mit mehr als 2 Personen zu verabreden, nickt gerade zu, stimmt. das war ziemlich witzig. Aber Spaß beiseite. Ich stimme vollumfänglich in allem zu, natürlich, was du sagst, weil wir da jetzt grundsätzlich ja keinen Dissens haben. Und ja, also ich hatte gerade noch einen so einen Gedanken, wo ich sagen würde, ich glaube, manchmal hat das auch ein bisschen was damit zu tun, mutig zu sein. Also im Sinne von, man muss sich ja auch mal trauen, technisch betrachtet, deutlich unter dem zu spielen, also zumindest offensichtlich unter dem zu spielen, was man imstande wäre zu spielen. Ja, also man muss sich einfach mal trauen, vielleicht nur mit 5% dessen, was man so spielen kann, mal eine Strophe zu spielen oder einen Refrain oder was oder ein Part in einem Song oder einen ganzen Song. Also die Musikgeschichte quer durch alle Stilistiken ist ja voll mit Stücken, die total toll sind, die wir alle lieben, aber wo Komplexität eine untergeordnete oder auch gar keine Rolle spielt. Also ich könnte jetzt das Billie Jean Beispiel geben oder 10.000 andere Beispiele. Ne? Also das geht ja wirklich von Pop, Funk. Also Funk ist eigentlich ein gutes Beispiel. Für mich ist Funk immer so super zwiegespalten. Also es gibt für mich so super straighten Funk. Ich denke direkt an Earth, Wind & Fire, an ganz viele Earth, Wind & Fire Stücke oder Kool & The Gang, wo es so super straight, auch von den Drums super straight. Also meistens ist das ziemlich gut gespielt natürlich und voll in the pocket und so, ja. Und da gibt es aber auch sowas wie Tower of Power. Und das ist das, also das ist, also entweder ist es so super, super frickelig und fummelig oder es ist sehr, 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 sehr straight. Und es gibt auch Beispiele dazwischen, aber es ist meistens, lehnt es sehr stark in die eine oder in die andere Richtung, so wie ich das immer wahrnehme. Und ja, aber das ist, also What is Hip ist ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht besser oder schlechter als September.
Und funktioniert so auch wieder zum Beispiel im Bass nur wegen bewusster Entscheidungen, also weil was der Rocco da auf dem Bass macht, mit dass er so kaum eine 16. auslässt und so, ne, das ist halt auch deshalb nicht too much, weil er zum Beispiel eine sehr bewusste Soundentscheidung ja hat, durch dieses Dämpfen mit der linken Hand, dass die Töne halt nicht einfach alles zu matschen, sondern ja, dass immer noch du quasi so dann auch bei jedem neuen Ton auch wieder den Attack hören kannst, ne, dass das nicht einfach nur ein großer, langer Böp ist, so, ne. Ja, ne, also spannend. Ich glaube, simpel und bewusste Entscheidungen, das ist so das Ding, dass du, ja, weiß ich nicht, dass du da so, du hast aufgewühltes Wasser, ne, und je länger du unterwegs bist als Musiker, desto mehr beruhigt das sich irgendwie, wie bei jetzt, ich weiß gar nicht, bei welcher Herstellung ist das? Olivenöl oder so, dann wird das Ding gepresst und geht, läuft noch irgendwo so durch und die Schwebeteilchen setzen sich so ab, bis das am Ende nur kommt, nur noch das klare quasi Destillat daraus. Ne?
Keine
dieser
Ahnung,
ganze, dieser ganze Ballast, der da noch drin ist, der fällt dann halt weg. Ne? Und am Anfang, wenn man noch nicht dieses Bewusstsein hat, denkt man halt so, ja, eigentlich der Ballast und die ganzen vielen Noten rechts und links und hier noch eine Verzierung und da noch irgendwas, das wär's halt. Und irgendwann kann man halt so dieses pure Ding, wo man dann auch irgendwann merkt, wie schwer das eigentlich herzustellen ist, sodass das dann da rausfiltern für sich auch in der Musik. Wie bin ich da jetzt abgebogen zu Olivenöl? Ja. Keine Ahnung.
Ich denke jetzt auch die ganze Zeit, ich habe jetzt keine eigene Olivenölherstellung. Aber hey, was soll's? Ich meine, das ist ja spannend, gelegentlich auch mal die eine oder andere Sidequest hier zu öffnen. aber voll okay. Also nicht nur Musik und Groove, sondern auch Olivenöl. Super. I like. Ich glaube, also einen letzten Gedanken will ich noch kurz äußern. Ich glaube, dass wenn man so 2, 3, 4 Jahre sein Instrument spielt und regelmäßig Zugang zum Instrument hat, dann kommt man ja auf jeden Fall so in den Bereich, wo man anfängt, sich vor allem auch über das Wie Gedanken zu machen, ne? Weil so die technischen koordinativen Hürden, da sind viele gemeistert und man hat auch viel offenere Ohren, ne? Man ist mehr bei der Musik und weniger bei sich selbst, gerade so in der Bandsituation. Und ich glaube, dass dieser Prozess, dieses Entscheiden und Abwägen zwischen wenig spielen versus viel spielen. Ich glaube, dass das eine Reise ist, die niemals aufhört, sondern immer in so einer Art Wellenbewegung mal in die eine Richtung pendelt und dann mal wieder in die andere. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Korrelation zwischen Erfahrungszeit am Instrument und tendenziell musikalisch dienlicheren Entscheidungen gibt, also so im Sinne von, wenn du schon so 20 Jahre dein Instrument spielst oder so, dann glaube ich in der Mehrheit schon, dass die Leute ein bisschen sich die Hörner abgestoßen haben und tendenziell, wenn sie in der Band spielen und so, schon nicht permanent irgendwelche Markus Miller-Licks unterbringen müssen. So, ja. Wenn du in einer Coverband spielst und eigentlich gerade nur I Will Always Love You von Whitney Houston spielst. Was übrigens ein Paradebeispiel ist für weniger ist mehr.
Das ist auch das Nichts-Fill, oder?
Und das ist ohne Metronom gespielt, ne? Und die Band hat komplett live aufgenommen in einem Raum. Das ist der Hammer.
Ja.
Also das ist natürlich schon sehr 80s kitschig Pop. Ricky Lawson an Drums, ich glaube sogar Mike Porcaro am Bass.
Kann sein, genau. Ja.
Ja, auf jeden Fall live in einem Raum aufgenommen, das Ding.
Aber wo wir gerade bei so einem Song sind, hast du noch zum Abschluss irgendwie das eine Ding, wo du denkst, boah, das habe ich, also das ist der Song oder das Ding, was ich am meisten unterschätzt habe aller Zeiten und wo ich dann so geschwitzt habe, als ich spielen musste oder so?
Im Sinne von wenige Noten zu spielen?
Ja, im Sinne von simpel ist nicht immer einfach oder...
Weil das hat für mich viele Ebenen. Ich habe so ein paar. Also Balladen fand ich am Anfang immer, finde ich auch jetzt manchmal noch schwer. Ja. Jetzt manchmal schwer, wenn die Kollegen nicht ganz so timing-sensibel sind, wie das vielleicht toll wäre. Und man als Drummer dann so in der Situation ist, den Laden ungefähr da zu halten, wo er eigentlich hingehört. Immer spannend, wenn so eine Ballade ohne Drums anfängt und dann Phil kommt und dann eigentlich das Tempo toll wäre. Wenn es bei 70 BPM geblieben wäre und man, ne, mal guckt, wie man das irgendwie da einbremst. Also das ist jetzt, ich gebe ein Beispiel. Ich wuschel gerade an so einem Song von System of a Down rum. Der ist jetzt weniger, ist mehr eigentlich totaler Kokolores, aber es ist so ein Ding gewesen. Ich habe so durch meine neue Band habe ich so Bands, die ich damals total geliebt habe, wo ich dich rauf und runter gehört habe. So 2-3 davon habe ich wiederentdeckt. Die haben einfach, warum auch immer, das, ne, geht bei mir auch immer so ein bisschen in Wellenbewegung. Dann geht's bei mir mal wieder in die Funk-Richtung, dann geht's mal wieder ein bisschen jazziger, dann wird's mal wieder ein bisschen rockiger, metaliger und so. Und das bewegt sich immer. Und System of a Down ist eine von den Bands, die habe ich, als ich 13, 14, 15 war, 24/7 gehört und irgendwann hat das aufgehört. Und genau, und da habe ich aber, die Songs kenne ich alle und da hatte ich so ein, zwei Mal den Moment, ich dachte, ja cool, okay, hab ich ja quasi mit der Muttermilch aufgesogen und spiele da so zu und denke, hä, was macht der denn da? Wieso passt das nicht? Was ist das? Warum ist das so schwer? Jetzt kann ich da allerdings nicht von wenig Noten sprechen. Das ist ziemlich auf Anschlag. Also schneller geht's manchmal dann nicht. Das war auf jeden Fall ein Beispiel. Ich hatte gerade noch einen so einen Song. Ah, ja, quasi jeder Biffy Clyro Song. Jeder Biffy Clyro Song. Weil die, ich glaube, bis auf... Black, ja, Chandelier oder keine Ahnung, wie der Song heißt. Also bis auf diesen und noch einen und anderen popmäßigen Song, haben die, glaube ich, gefühlt gar keinen Song ohne eingeschobene Takte und Oddmeter. Aber das ist immer so, du merkst das nicht, wenn du das hörst und dann versuchst du mitzuspielen und kriegst alle 2 Takte in einem komischen Backbeat um die Ohren geschmissen und denkst, wieso, warum, wo bin ich falsch abgewogen, was passiert?
Und das ist ja auch wieder eine Kunst von also Sting kann das ja, oder dann gibt's von total. Peter Gabriel Salisbury Hill oder so, wo man irgendwann, ich habe das Jahre, glaube ich, da als Anfänger in der Coverband gespielt, bis ich gemerkt habe, dass das ein Siebener ist, so, ja, weil das einfach so schön durchläuft, ja, und die Melodie, ja, so stark in diesem Siebener funktioniert und so. Ja. Ne? Und also mein Ding ist auf jeden Fall, was auch mit... Schubladendenken zu tun hat, was ich da vielleicht zu dem Zeitpunkt noch zu viel hatte, dass als diese Anfrage für die ABBA Tribute Show kam, ja, ich gedacht habe, ja, was soll das sein? So, ne, das ist erfolgreicher Popscheiß irgendwie, ja, sowas, das ist besserer Schlager, das kann ich doch mal eben spielen, so ein bisschen, weil ich mich auch ernsthaft noch nie damit beschäftigt hatte, ne? Und dann guckst du dir eine Basslinie wie Dancing Queen an oder so und denkst, das ist ein Meisterstück. So, ne?
Okay, also, dann.
Das war mein meist unterschätztes auf jeden Fall, wobei das jetzt auch nicht mit Einfachheit zu tun hat, weil Dancing Queen ist auf jeden Fall nicht einfach und hat auch viele Varianten.
Dann habe ich ein gutes Beispiel, da habe ich in einer U2 Tribute Band ausgeholfen und ich habe ja durch Mind to Mouth immer so U2 gespielt, aber das war in der Mind to Mouth Zeit, als ich noch ein Kind war, also 18, ja, so als ich noch ein jüngeres Kind war, lass es mich so formulieren, und dachte ich, ja, so da 3-4 Songs, und die waren aber sehr am exakt, wir wollen genauso diese Live-Version replizieren. Und hands down, Larry Mullen Jr. ist technisch gesehen kein versierter Schlagzeuger. Und der hat so ein, also der hat ein ganz enges Repertoire. Der ist eigentlich auch eher, also der kommt eher von Percussion. Und das hörst du, wenn du dem zuhörst beim Spielen, dann hörst du, dass der auch im Grunde genommen wie ein Percussionist denkt beim Spielen. Und er hat so 3-4 Grooves. Wenn du die spielst, weißt du sofort, okay, das klingt so total U2-mäßig. Also bis auf With or Without You und noch 2 andere Songs spielt er immer Hand-to-Hand-Grooves. Also immer Single-Strokes auf der Hi-Hat. Also es ist wirklich so, jeder Medium-Tempo-Song von U2 ist mit so einer beidhändigen Hi-Hat. Und der hat so einen Tom links neben der Hi-Hat. Und das, dann, da haut er immer auf einer Synkope drauf, weil es halt von dem Handsatz passt. Also es ist sofort, wenn du das machst, hast du sofort so U2-Sound. Und da gab es irgendwie einen Song und da macht er das auch wieder. Und aber ich hatte das anders, weil ich den Song auch mit Mind to Mouth gespielt habe, ich hatte das anders quasi so im Hirn drin und musste dann da so zwei Stellen umlernen. Es waren immer nur so zwei Takte, das war nicht schwer, aber das war so gegen meine Spielnatur, weil ich quasi immer nur meine Interpretation davon gespielt habe. Da musste ich echt Takte zählen in einem U2-Song. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, ne? Nicht falsch verstehen, aber du weißt, was ich meine. So Sachen, die ich sonst wirklich, also ich habe mal eine Mind to Mouth Show gespielt, irgendwie, ich glaube, mit 40 Fieber. So eine 3 Stunden ohne Pause Show. Das ging auch irgendwie. Es war nicht so schön, ne? Aber so im Sinne von, das hast du ja dann irgendwann körperlich drin. Ne? Du weißt so, wenn gleich die Augenbraue von Steve hochgeht, muss meine linke Hand irgendwie auf dem Crashbecken sein. So hast du das irgendwann dann drin, wenn der Ablauf sitzt. So, ja. Und dann geht das auch mal, wenn man krank ist. Und dann war das so ein Song, der auch immer im klassischen Mind Mode Ding war, aber mit einem leicht anderen Arrangement und dann so diese Signaturtakte. Und das war so gegen meine Gewohnheit. Das habe ich unterschätzt, auf jeden Fall. Da kann ich mich gut dran erinnern. Genau, okay, komm. Wollen wir mal einen Deckel drauf machen?
Auf jeden Fall.
Cool, super.
Ja, da würde ich so auch sagen, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg mitnehmen konntest, dann abonnier uns, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform und erzähl anderen Musikern und Musikerinnen davon. Ja. Und unterstütze uns mit dem kleinen kreativen Kaffee im Monat auf patreon.com/hauptsachegrooved. Da kannst du auch immer die Videos zum Beispiel hier gucken. Wir haben lange nicht mehr getanzt, wir müssen wieder tanzen.
Meinst du das? Meinst du?
Oder auch nicht. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt dran, bleibt laut und vor allem
Hauptsache grooved. Auch mit wenig Noten.